Sie kennen auch den Spruch, no risk, no fun. Schon bekannt, gell? Ohne Risiko kein Vergnügen oder ohne Risiko kein Leben. Das passt wohl eher. Ohne Risiken einzugehen, kann niemand leben. Es ist ein Risiko, schon morgens aufzustehen. Der Tag könnte ja schlecht werden. Es ist ein Risiko, aus dem Haus zu gehen. Der Himmel könnte einem auf den Kopf fallen. Die größte Angst von Majestix. Asterix und Obelix-Fans wissen das. Es ist ein Risiko, Luft zu atmen, wie wir mittlerweile wissen. Vorsicht, Feinstaub. Es ist ein Risiko, sowieso Auto zu fahren, Bahn zu fahren, zu fliegen. Es ist ein Risiko, Entscheidungen zu treffen, die könnten ja falsch sein. Es ist ein Risiko, anderen zu vertrauen, die könnten mich ja enttäuschen. Jeder muss ständig in seinem Leben, sie müssen ständig in ihrem Leben mit Risiken umgehen, sie eingehen, sonst ist ihr Leben kein Leben. Und das gilt auch für unseren Glauben. Wenn Sie die befreiende Kraft des Glaubens an Jesus Christus erfahren möchten, dann müssen Sie ein gewisses Risiko eingehen. Deshalb mein erster Punkt. Jetzt muss ich die Fernsteuerung haben. Die Tür zum Glauben ist verriegelt durch Zweifel und Risiko. Das ist der Predigttext von heute aus dem Johannesevangelium Kapitel 20. Wir haben schon die Verse gehört. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und siehe zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Da sprach und die sprachen zu der Frau: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Der Ostermorgen beginnt ja nicht mit Lachen, mit Freude, wie bei uns hier heute Morgen, sondern der beginnt mit Trauer. Maria hatte Jesus geliebt. Und wie? Und diese Liebe hat sie auf der einen Seite stark gemacht. Sie wissen, sie konnte es unterm Kreuz aushalten, sie ist nicht weggelaufen. Aber diese Liebe hat sie auch verletzlich gemacht. Sie weint und blickt in dieses leere Grab. Wie sehr sie Jesus geliebt hat und wie sehr sie an ihm hing, das wird deutlich, wenn sie hier sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen, meinen Herrn. Das ist ein eindeutiges Bekenntnis zu Jesus als ihres Herrn, auch jetzt noch in ihrer Trauer und in ihrer Leere. Vielleicht kennen Sie das, vielleicht aber noch nicht. Zu lieben ist gefährlich, auch ein Risiko. Es macht stark, ja, es macht aber auch sehr verletzlich. Aber nicht zu lieben ist keine Alternative, denn dann wird das Leben langweilig und es wird eintönig. Marias Seele leistet hier vom leeren Grab stehend Schwerstarbeit. Gräber, das wissen Sie, sind Orte so von intensivem, von starkem Gedenken. Und sich zu erinnern, zu trauern, da strengt ganz einfach an. Jesus war nicht mehr da. Er war tot. Maria sucht ihn. Sie steht hier für die ersten Christen, die den leiblichen Jesus an Karfreitag ja verloren hatten. Der war weg, der war tot. Und die sich jetzt auch verloren vorkamen. Und Maria steht hier für alle unter uns, die Jesus und seine Auferstehungskraft jetzt in ihrem Leben vermissen. Die ihn suchen, ob bewusst oder unbewusst, und ihn jetzt gerade nicht finden. Ein Mann jüdischen Glaubens trifft in New York einen anderen und fragt ihn: Glaubst du eigentlich an Gott? Frag mich morgen, sagt er kurz angebunden. Am nächsten Tag treffen sich die beiden wieder und der eine wiederholt seine Frage: Sag mal, glaubst du eigentlich an Gott? Und ohne Zögern kommt dann die Antwort: Natürlich nicht, ich kann nicht verstehen, wie denkende Menschen heute noch an Gott glauben können. Der Fragesteller: Ja, da sehe ich ähnlich. Aber warum hast du mir das denn gestern nicht gesagt? Er antwortet: Am Schabbat? Verstehen Sie? So gibt es viele fromme Atheisten. Fromme Atheisten, Gottsucher, Gottsucherinnen, wie der Mann in der Anekdote, die gerne glauben möchten, die es aber vielleicht gar nicht können. Und vielleicht sind Sie ja heute Morgen an Ostern, auch hier bei uns im Gottesdienst, weil Sie hoffen, hier Gott, dem auferstandenen Christus hier zu begegnen. Maria hatte die Spur von Jesus verloren und hoffte, sie wiederzufinden. Darum ist sie am Grab. Und wenn Sie die Spur von Jesus in Ihrem Leben verloren haben, dann gehen Sie bitte dahin, wo Sie ihn finden können. In seine Gemeinde. Lesen Sie in seinem Wort. Suchen Sie Menschen, die glauben und denen Sie vertrauen. Maria weint, so heißt es, und sie schaut ins Grab. Und sie sieht nicht Jesus, sondern zwei Engel. Das Grab ist leer, kein Leichnam, den sie nochmal berühren möchte, um sich zu verabschieden, den sie nochmal anschauen möchte, um ihrer Trauer Gestalt zu verleihen, um leichter Abschied nehmen zu können. Zwei Engel sitzen da und sie fragen, ziemlich unsensibel, wie ich finde, Maria, warum weinst du denn? Als ob das nicht klar gewesen wäre. Und es ist spannend hier in diesem Text, in dem ersten Abschnitt, merken Sie, dass das Grab leer ist, das tröstet Maria überhaupt nicht. Das ist ihr viel zu wenig. Merken Sie, Fakten alleine wecken keinen Glauben. Reliquien sozusagen taugen nicht, um Glauben zu wecken. Vielleicht kennen Sie das auch aus persönlichen Begegnungen mit Bekannten, mit Freunden und Freundinnen. Stellen Sie sich vor, Ihre Freundin, Ihr Freund, der ist einfach traurig oder den beschäftigt etwas sehr, der ist so ganz in sich versunken mit den Gefühlen im Keller und Sie fangen an zu trösten, sieh das doch mal so, das ist doch in Wirklichkeit ganz anders und es ist nicht so schlimm, wie du dir das vorstellst. Haben Sie auch schon die Erfahrung gemacht, das nützt ja gar nicht viel. Der oder die andere, die sind so in ihrer eigenen Welt, so in ihren Gedanken gefangen, dass das überhaupt nicht nützt, wenn sie sagen, hier, schau mal hier, das ist die Realität. Manchmal, das kenne ich auch gut von mir, ist die innere Wirklichkeit, meine innere Wirklichkeit, viel, viel stärker als die äußere Realität, also als das, was ich vor Augen habe. Deshalb nochmal, mit dem Anerkennen einer Tatsache kommt noch niemand zur inneren Veränderung. Vom leeren Grab kommt noch niemand zur Begegnung mit dem Auferstandenen. Und nochmal, durch Tatsachen und Argumente kommt niemand zum Glauben an Jesus Christus. Die sind gut, die sind sinnvoll, aber die wecken keinen Glauben. Dieses verstandesmäßige Erfassen von Tatsachen ersetzt den Glauben ganz einfach nicht. Das leere Grab schafft noch keinen Glauben, weder in Maria noch in uns. Trotzdem ist die Tatsache natürlich, dass das Grab leer ist, nicht unwichtig für die Glaubwürdigkeit der Botschaft von Jesus. Denn Jesus war nicht nur scheintot, sondern der war wirklich tot und er ist wirklich auferstanden. Aber hier merken Sie, deshalb erzähle ich das so ausführlich, Glaube hat was mit Risiko zu tun. Sie müssen was wagen. Sie müssen sagen, ja, reicht mir das? Glaube ich jetzt oder lasse ich es lieber? Glaube an Jesus hat damit zu tun, dass Sie sich selbst riskieren. Dass Sie sagen, ich riskiere es, diesem Jesus zu vertrauen, den ich überhaupt nicht sehen kann. Ohne das Risiko einzugehen, gibt es leider keinen Glauben. Jemand hat mal gesagt, die Tür zum Paradies bleibt versiegelt durch das Wort Risiko. Die Tür zum Paradies bleibt versiegelt durch das Wort Risiko. Menschen haben Angst vor einem erfüllteren Leben aus Angst vorm Risiko, aus Angst vorm Scheitern, aus Angst vor Enttäuschung. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Das Wagnis eingehen, der Stimme Jesu folgen. Der Text geht weiter. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, du hast ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Maria sieht Jesus und weiß tatsächlich nicht, dass er längst da ist. Da steht der, den sie sucht. Und sie erkennt ihn nicht. Und Jesus spricht sie sogar an. Und sie meint, das ist der Gärtner, der vor ihr steht. Der von der Friedhofsverwaltung vom Anspielleben. Wie kann das gehen? Wie kann das gehen? Ich sehe was und sehe es doch nicht. Ich sehe Jesus und erkenne ihn doch nicht. Ich habe zwei Erklärungen. Meine erste Erklärung, Maria erkennt Jesus nicht, weil sie nicht damit rechnet, ihm zu begegnen. Ihre innere Verfassung lässt sie nur das sehen, was sie möchte. Sie ist nicht in der Lage, wirklich das wahrzunehmen, was ist. Kennen Sie das auch? Sie suchen zu Hause irgendwas. Ich suche manchmal Bücher und dann habe ich genau eine Vorstellung, so sieht das Buch aus und da muss es liegen. Und dann gehe ich hin und suche und finde es nicht. Und es liegt trotzdem da. Wissen Sie was? Ich habe den Schutzumschlag abgemacht. Und dann sieht das Buch anders aus und ich denke, es sehe anders aus und sehe es da nicht. Und so ging es dann auch der Maria an der Stelle. Sie hat eine bestimmte Vorstellung von Jesus und hat ihn nicht als Jesus erkannt. Der Auferstandene ist da, auch wenn sie ihn nicht sehen. Er ist da bei bevorstehenden Prüfungen, bei unangenehmen Arztbesuchen, wenn sie keine Perspektive mehr sehen, wenn sie meinen, meine Träume sind tot und begraben. Jesus ist da. Wenn sie unter Druck stehen, wenn sie nicht wissen, wie sie alles schaffen sollen, Jesus ist da. Wenn sie seine Spur verloren haben und ihn gerade suchen, Jesus ist da. Jesus ist da, wenn sie sich so richtig zufrieden fühlen, voller Saft und Kraft, wenn in ihrem Leben alles glatt läuft und alles in Ordnung da ist. Jesus ist da. Er ist da und er fragt, wen suchst du? Was brauchst du? Nehmen Sie ihn wahr? Jetzt kommt ein neues Mikrofon, oder? Ist das an? Jetzt. Ja, gut. Also nehmen Sie Jesus wahr, wenn der da ist, wenn Sie ihn vielleicht nicht sehen. Und das Spannende finde ich, Jesus ist auch da, und das sehen wir hier an Maria, wenn Sie noch nicht von Herzen an ihn glauben, wenn Sie nicht sagen können wie Maria, mein Herr. Er ist da und handelt an Ihnen, bevor Sie zum lebendigen Glauben kommen. Um Jesus ganz dicht hinter Ihnen oder vor Ihnen zu sehen, ist es wichtig, dass Sie etwas riskieren. In dem Kinderbuch Alice im Spiegelland heißt es, Alice lachte, probieren nützt nichts, unmögliche Dinge kann man nicht glauben. Du hast es wahrscheinlich niemals geübt, sagte die Königin. In deinem Alter habe ich es jeden Tag eine halbe Stunde lang getan. Manchmal hatte ich schon vor dem Frühstück 6 unmögliche Dinge geglaubt. Jesus ist da und du kannst ihn sehen. Übe es, das für dich noch Unmögliche zu glauben. Geh das Risiko ein und dein Blick auf Jesus und auch auf dein Leben wird sich ändern. Das ist eine Erklärung dafür, warum Maria Jesus nicht sehen konnte. Ich habe noch eine andere Erklärung dafür. Nämlich, damit wir Jesus erkennen können, muss er sich ihnen zu erkennen geben. Niemand von uns kann Jesus erkennen, an ihn glauben, ihm vertrauen, wenn Jesus uns nicht selbst die Augen, sozusagen die Augen des Herzens und die Ohren für ihn öffnet. Es ist so, unsere Augen sind in geistlichen Dingen gehalten, also irgendwie verklebt. Wir können dieses geistliche Spektrum nicht sehen. Jesus muss uns erst die Augen öffnen, uns zum Sehen befähigen. Er muss uns die Augen in geistlichen Dingen für seine Wirklichkeit aufmachen. Das ist wie mit dem Licht. Wir können ja das Infrarotlicht oder ultraviolettes Licht können wir nicht sehen, es sei denn, wir benutzen irgendwelche technischen Hilfsmittel. Und so können wir das Geistliche nicht von uns aus sehen und Jesus von uns aus nicht erkennen. Hier öffnet Jesus Maria die Augen, indem sie ihn mit ihrem Namen anspricht. Als Jesus zu ihr sagt, Maria, Maria, da begreift sie, wer vor ihr steht. Und dann wendet sie sich um, nochmal um. Und diese körperliche Wende spiegelt dann so eine innere Wende, die in Maria jetzt vor sich geht. Ein Wort von diesem auferstandenen Herrn wendet die Weinende um. Maria, das ist der Name dieser liebenden, suchenden, weinenden Frau, die vor Jesus steht. Maria, dieser Name hier in der Auferstehungsgeschichte, der steht auch für deinen, für ihren Namen. Für den Namen eines jeden liebenden, suchenden, weinenden Menschen. Maria, das ist der Name von jeder von uns, die wir nach Glauben, die wir nach Gewissheit suchen, auch die wir mit Verlusten im Leben fertig werden müssen, die wir vielleicht Angst haben und traurig sind, die wir Jesus noch nicht so begegnet sind, wie wir es brauchen. Maria, der Auferstandene sagt hier auch Andreas. Er sagt hier auch deinen Namen. Der Auferstandene spricht dich persönlich an mit deinem Namen. Er ist eben der Hirte der Schafe, derjenige, der seine Schafe kennt und mit Namen ruft und dich auch. Jesus spricht dich an, damit du ihn siehst. Ihn, der längst da ist in deinem Leben, ihn, der dich an seiner Auferstehungskraft will teilhaben lassen. Jesus spricht zu ihr Maria und sie wendet sich um. Und in dieser Wendung kommt es zum Glauben. Zum Glauben an Jesus kommen sie, wenn sie seine Stimme hören, wenn sie die Stimme Jesu hören und wie selbstverständlich darauf reagieren. Nicht viel nachdenken, sondern wie selbstverständlich reagieren. Vielleicht haben Sie das schon mal erfahren. Sie sind in einem Park oder irgendwo spazieren und auf einmal nennt einer Ihren Namen. Und dann drehen Sie sich automatisch um. Ich mache das so und ich bin immer ganz froh, wenn ich da nicht gemeint war, weil das ist mir dann peinlich. Aber wenn Ihr Name genannt wird, drehen Sie sich um, wette ich mit. Und so geschieht das hier auch. Wenn Jesus sie nennt, bei ihrem Namen ruft, werden sie sich umdrehen. Und diese Wendung, das ist Glaube. Und dann kommt noch dieses persönliche Bekenntnis. Maria sagt Meister, Rabuni. Und sie sagen vielleicht, Herr Jesus, ich glaube an dich. Oder können das Glaubensbekenntnis von Herzen mitsprechen und nicht nur mit den Lippen. Die Erzählung von der Auferstehung heute am Ostermorgen möchte Glauben in dir wecken. Jesus hat ja nicht aufgehört zu rufen. Er will Glauben in dir wecken durch die Lieder, durch die Lesung, durch die Predigt. Er ruft dich heute Morgen am Ostermorgen zum Glauben und er will deinen Glauben festigen. Und wenn er dich ruft, dann merkst du das. Dann passiert mit dir etwas. Dann wirkt die Kraft des Auferstehenden in dir persönlich. Dann schaffst du es, den Blick von den Gräbern in deinem Leben abzuwenden. Dann gibt dir seine Liebe Kraft. Dann bekommst du neue Ideen und Vorstellungen über dein Leben, neuen Lebensmut, neue Hoffnung und auch die Gewissheit, die tiefe Gewissheit, dass alles, was du in deinem Leben falsch gemacht hast, vergeben ist von Jesus, vorbei ist. Du kannst neu anfangen. Das ist die Verheißung vom Ostermorgen. Und was ist, wenn ich seinen Ruf nicht höre, weil da doch zu viele Zweifel und Bedenken sind? Was mache ich denn dann? Wenn das so ist, dann handle so, als ob Jesus dich gerade anspricht. Dann handle und hoffe, dass sich etwas ändert in dir und du sein Reden wirklich vernehmen wirst. Wenn du seine Stimme nicht hörst oder schon lange nicht gehört hast, dann besprich das mit ihm. Sag, Herr Jesus, ich sehne mich nach dir. Bete dich sozusagen in Gottes Gegenwart, bis du inneren Frieden erfährst und er wächst in dir. Wenn du Jesus' Stimme vor lauter Zweifeln nicht hörst, dann suche Gemeinschaft mit anderen, sprich über deine Fragen. Lass dich nicht innerlich verhärten. Geh nicht in so einen Widerstand rein. Manchmal, wenn ich zweifle und die gehen nicht weg, die Zweifel, dann sage ich mir, ich muss gar nicht immer alle Fragen beantwortet haben, um zu glauben. Ich kann auch so glauben, trotz meiner Fragen. Das ist auch okay. Oder haben Sie immer alle Fragen in Ihrem Leben beantwortet? Ich nicht. Und trotzdem können Sie es riskieren zu glauben. Bleiben Sie gelassen. Nehmen Sie sich nicht so wichtig in Ihren Fragen, sondern wagen Sie einfach zu glauben und warten Sie ab, was passiert. Ich komme zum dritten Punkt, zum letzten Abschnitt unseres Textes. Glauben, riskieren, loslassen, lernen und meinen Auftrag annehmen. Das sind die letzten beiden Verse. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Maria lernt hier noch etwas in ihrer Begegnung mit Jesus. Sie will Jesus umarmen, so wie sie das bestimmt oft früher getan hat, als er noch leibhaftig da war. Aber er sagt: Nein, rühr mich nicht an. Wörtlich: Lass mich los, Maria. Lass mich los, so heißt es korrekt übersetzt. Merken Sie, wer dem Auferstandenen begegnen will, der muss loslassen lernen. Wer dem Auferstandenen begegnen will, der muss loslassen lernen. Maria muss ihre alten Vorstellungen über Jesus loslassen. So und so ist er, da und da finde ich ihn. Denn diese alten Erfahrungen nützen ihr jetzt nichts mehr. Jesus wird immer wieder neu und aktuell im Hier und Jetzt erfahren. Was müssen Sie loslassen, um Jesus persönlich zu begegnen? Vielleicht auch falsche Vorstellungen über den Glauben und was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Vielleicht ist in Ihnen auch so ein ganz heimliches Misstrauen gegenüber Jesus und gegenüber diesem ganzen Christlichen, dass Sie denken, ach, ob das stimmt. Und das ist so tief in Ihnen, das Misstrauen, dass Sie nicht wirklich loslassen können. Oder da ist Sünde in Ihrem Leben, das kann auch sein, die Sie daran hindert, loszulassen und die Kraft des Auferstandenen in Ihrem Leben in der ganzen Fülle zu erfahren. Ohne Loslassen geht es nicht. Sonst wenden wir uns immer wieder schnell ab vom neuen Leben in der Kraft der Auferstehung hin zu unseren Gräbern in unserem Leben, hin zu den Orten, wo wir Jesus vermutlich nicht finden werden. Also auch hier. Glaube, Osterglaube, Auferstehungsglaube, Jesusglaube hat mit Risiko zu tun. Vertrautes zu lassen, hinter mir zu lassen, offen zu sein für Neues, offen zu sein für die Kraft dieses Jesus, des Auferstandenen. Ich weiß das, die alte Wirklichkeit des Lebens, die ist stark. Aber die Kraft der Auferstehung, die Macht des Wortes Gottes ist stärker. Und nochmal, zum Glück redet Jesus nicht nur einmal zu uns, und dann nie wieder. Nein, er will ja ständig Kontakt mit dir und mit mir haben. Und er will uns auch ziemlich genau sagen, was wir zu tun haben und was nicht. Er will uns konkret beauftragen, wie hier bei Maria. Er weiht sie ein in seine und Gottes Pläne. Er teilt mit ihr, dass sie zum Vater im Himmel gehen wird und dass sein Vater, der Schöpfer des Himmels und der Erde, eben der gemeinsame Gott ist. Nach dieser kurzen Dogmatik-Lehrstunde beauftragt er dann Maria, das den Jüngern mitzuteilen. Maria wird beauftragt. Wer dem Auferstandenen begegnet, der hat einen Auftrag. Der muss sich erst eine umständliche Ausbildung machen, irgendeinen Schein vorweisen, der bekommt einen Auftrag. Und Maria von Magdala zögert auch nicht. Sie nimmt ihren Auftrag an und verkündet den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Maria ist mit anderen Worten gehorsam. Sie macht, was Jesus ihr gesagt hat. Sie teilt ihre Erfahrung mit den anderen Jüngern. Und wieder geht sie ein Risiko ein. Nämlich das Risiko, abgelehnt zu werden. Was willst du denn schon? Aber sie wagt es, auf Gottes, auf Jesu Wort hin zu handeln. Wer Jesus begegnet, der darf davon nicht schweigen. Kann man schon, darf man aber eigentlich nicht. Der erzählt das weiter, ganz natürlich und unverkrampft. Wissen Sie, nicht nur Sie persönlich, auch unsere Welt, unsere Gesellschaft braucht diese Wahrheit des Ostermorgens. Die Welt muss hören, dass Gottes Wirklichkeit bedeutet, der Tod ist besiegt. In unserer Welt des Todes, wir haben das im Fürbittegebet gehört, ist der Tod besiegt. Es gibt jetzt schon Hoffnung, es gibt jetzt schon Veränderung. Das Wort des Auferstandenen hat Kraft für Sie persönlich, für uns als Gemeinde und für uns als Gesellschaft. Auch wenn Kathedralen brennen, wenn Kirchen in die Luft gejagt werden, die Botschaft des Ostermorgens gilt. Und die gilt unzerstörbar. Deren Lauf wird niemand mehr hindern. Und es wird der Tag kommen, liebe Gemeinde, an dem sich die Botschaft vom Sieg über den Tod als alles und jeden bestimmende Wirklichkeit durchsetzen wird, in der Auferstehung, in der Auferweckung aller von den Toten. Das wird dann geschehen, wenn Jesus, der Auferstandene, wiederkommt und dann sein letztes Wort spricht über uns und über dieser Welt. Und bis dahin schenken Sie bitte den Worten des Auferstandenen Glauben. Riskieren Sie das. Schon jetzt gilt die Wahrheit der Auferstehung. Schon jetzt ist seine Kraft in Ihnen wirksam durch sein Wort. Schon jetzt können Sie Glauben riskieren und Gottes Wort gehorsam befolgen. Jesus, der Auferstandene, er ruft heute Morgen deinen Namen und er verspricht dir: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Amen. Ich möchte ein Gebet sprechen und Sie neigen sich bitte dazu. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du auferstanden bist von den Toten. Gott, danke, dass du deinen Sohn auferweckt hast von den Toten und dass wir damit dem Tod und allen Todesmächten ins Gesicht lachen können, wie wir es am Anfang des Gottesdienstes getan haben. Wir können lachen, weil du den Tod endgültig besiegt hast durch deine Auferstehung. Und Herr, trotzdem, ich weiß das auch, sind da Gräber in meinem, in unserem Leben, Traurigkeiten, Dinge, mit denen wir nicht fertig werden, Dinge, die uns immer wieder wegziehen, auch von dieser Realität. Und ich möchte dich bitten, für mich und für jeden hier von uns heute Morgen, dass wir dieses Risiko eingehen, dir und deinem Wort zu glauben, zu vertrauen, dass deine Auferstehungskraft letztlich stärker ist als alle Todesmächte, die auch manchmal nach uns greifen wollen, und dass du der Sieger bist. Ich möchte dich bitten für die unter uns hier heute Morgen, die die Spur von dir verloren haben wie Maria, die dich innerlich suchen, aber noch nicht gefunden haben, die dich brauchen, aber nicht wissen, wie das geht. Herr, rühre sie heute Morgen an mit deiner Auferstehungskraft, dass auch die unter uns sagen können: Mein Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass du mit uns gehst. Und dass immer da, wo wir stark sind oder schwach sind in unserem Leben, dass du da mit dabei bist, mit deiner Auferstehungskraft und als der auferstandene Herr. Bitte stärke du diesen Glauben in mir und in allen von uns in unserer Gemeinde und schenk, dass wir ihn wie Maria auch gehorsam und richtig und echt weitergeben können und nicht schweigen. Amen.